Radio 1. Die Profis.
Der Hass ist eine unserer stärksten Emotionen überhaupt, gesellschaftlich aber geächtet, denn hassen sollte man wirklich niemanden, das gehört sich einfach nicht, weiß ja eigentlich auch jeder, und dennoch wird scheinbar mehr gehasst denn je. Es gibt Hassverbrechen, Hassprediger und jede Menge Hasskommentare, aber meint das eigentlich alles denselben Affekt? Das kann Dr. Martina Wagner-Egelhaaf aufklären. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Münster und vor allem leitet sie das Forschungsprojekt Figuren des Hasses. Frau Wagner-Egelhaaf, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
War denn die Liebe schon vergeben oder warum erforschen Sie den Hass?
Naja, ich bin auf das Thema Hass gestoßen, weil das Wort so eine ungeheure Präsenz im öffentlichen Diskurs, in den Medien bekommen hat. Sie haben es ja schon angesprochen, Hassdelikte, Hasskriminalität, Hasskommentare. Also ich habe das Gefühl, dass das Wort Hass eigentlich sehr viel präsenter geworden ist, als es beispielsweise noch vor 10, 20 Jahren war. Und man kann das auch an der Verlaufskurve im Zeitschriftenkorpus des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache nachvollziehen. Denn da steigt das Wort Hass seit 2005 eindeutig an. Und das hat mich natürlich interessiert, woran das liegt. Das wird ja auch viel diskutiert, das hat mit der zunehmenden Emotionalisierung in unserer Gesellschaft zu tun, auch mit Spaltungsbewegungen. Aber ich habe mich dann gefragt, hat eigentlich die Literaturwissenschaft auch etwas beizutragen zu diesem ja wirklich wichtigen und aktuellen öffentlichen Thema?
Sie sind Germanistin, Sie arbeiten mit Sprache, dann fangen wir doch da mal an. Woher kommt denn eigentlich dieses einsilbige Four-Letter-Word-Hass her?
Ja, da gibt es eine indogermanische Wurzel, Ket oder auch Kados. Und darauf gehen eigentlich die Begriffe in allen Sprachen, europäischen Sprachen zurück, im Deutschen, auch im Englischen, to hate. Das ist ja auch ein verwandtes Wort. Aber dieses Kados hat eine viel breitere Bedeutung. Also das meint zum Beispiel Verfolgung, aber es meint auch Sorge, Trauer. Und es kam dann eigentlich erst so im Laufe der Jahrhunderte zu dieser Begriffsverengung, mit der wir es auch heute zu tun haben.
Kann es denn sein, dass heute das Wort Hass einfach häufiger als Synonym benutzt wird für eigentlich ganz andere Sachen wie Wut zum Beispiel?
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein Verdacht, dass man das Wort Hass auch so ein bisschen als Floskel gebraucht. Das ist ja so ein Begriff, der heute ganz, ganz schnell bei der Hand ist. Und alle glauben dann zu wissen, was damit gemeint ist. Aber ich finde, man muss da schon genauer hinschauen. Und da bietet, glaube ich, die Literaturgeschichte ein reiches Reservoir.
Wo wären Sie denn da fündig am besten?
Wenn ich da anfange, wird man allenthalben.
Wahrscheinlich fangen Sie bei Goethe an, wie alle, oder?
Aber ich fange noch viel früher an. Ich fange eigentlich an schon bei der Bibel, also im ersten Buch Mose, da haben wir die Geschichte von Kain und Abel. Da geht es um Bruderhass. Man kann natürlich auch in der antiken Tragödie anfangen. Goethe eigentlich gar nicht so sehr, aber ich bin zum Beispiel auf das Thema über Shakespeare auch gestoßen, zum Beispiel beim Kaufmann von Venedig. Da tritt ja der Jude Shylock auf und der sagt über Antonio, den Kaufmann von Venedig, wenn ich das mal kurz zitieren darf, wie sieht er einem falschen Zöllner gleich? Ich hasse ihn, weil er von den Christen ist, doch mehr noch, weil er umsonst Geld ausleiht. Er hasst mein heilig Volk, verflucht mein Stamm, wenn ich ihm je vergebe. Das habe ich ein bisschen abgekürzt, das Zitat, aber da steckt eine ganze Menge drin. Also der Shylock hasst den Antonio, weil er von den Christen ist und Antonio hasst Shylocks heiliges Volk. Das heißt, der eine hasst den anderen, weil der andere den einen hasst. Hass erzeugt Gegenhass und da gibt es eigentlich gar keinen konkreten Grund.
Und das scheint ja auch so ein bisschen ein politischer Kampfbegriff geworden zu sein, der Hass. Auch Rechtsradikale versuchen das Wort seit geraumer Zeit zu kapern und nennen die Kritik an ihrer menschenfeindlichen Politik ebenfalls Hass und Hetze. Besteht die Gefahr, dass der Hassbegriff dadurch verwässert wird?
Ja, er wird also zumindest in unguter Weise vereindeutigt, würde ich sagen. Ich meine, Kampfbegriff war er eigentlich zum Teil auch in früheren Zeiten schon, etwa am Beginn des 19. Jahrhunderts im Kontext der Befreiungskriege. Da wurde Hass als legitimes politisches Kampfmittel betrachtet. Georg Herweg beispielsweise hat 1841 das Lied vom Hasse veröffentlicht, in dem es heißt: Wir haben lang genug geliebt und wollen endlich hassen. Und dieser Hass richtet sich gegen die Ketten der Tyrannei. Also der hatte was Emanzipatorisches, kann man sagen.
Nun läuft Ihr Projekt noch bis 2025. Ich will mal so sagen, ist nicht mehr ganz so viel Zeit, aber was haben Sie noch vor bis dahin?
Nein, ich möchte eine Monographie schreiben, die also unterschiedliche Konstellationen und auch historische Zusammenhänge des Themas Hass aufgreift und das dann am Ende eigentlich wieder die Verbindung zur Gegenwart herstellt. Denn die Literatur hat ja immer etwas mit ihrer politischen Zeit zu tun. Und da gibt es ja auch wirklich interessante Erscheinungen. Also wenn man jetzt Maxim Billers Kolumne 100 Zeilen Hass betrachtet oder eben hat die Hip-Hop-Gruppe KIZ ihr Album Rap über Hass herausgebracht.
Platz 1 in Deutschland.
Genau, bei beiden schluckt man, wenn man das sich anguckt und anhört. Und man fragt sich, ja, geht das noch? Darf man das? Und auch das ist natürlich wieder ein Thema, das heute aktuell ist.
Und ich würde sagen, wenn das Buch fertig ist, dann sprechen wir uns wieder hier bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne, Herr Karkowski.
Herzlichen Dank an Dr. Martina Wagner-Egelhaf. Sie ist Professorin für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Uni Münster. Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, ebenfalls.